der Techniker.
Genau.
Hi.
Techniker und eine kleine feine Runde. Schönen guten Abend. Heute werden wir ein bisschen improvisieren. Es hat sich ja schon eine kleine Änderung ergeben. Ich weiß nicht, welche der unterschiedlichen Einladungen, die kursiert sind, ihr gesehen habt. In der ersten Version der Einladung hieß der Titel »Wie politisch soll Theater sein?« und es wäre eine kolumbianische Theatergruppe heute hier gewesen, hätten sie es geschafft, ihr Visum zu verlängern. Leider hat das nicht geklappt und sie mussten nach Kolumbien zurückfliegen frühzeitig, weshalb sie heute nicht hier sitzen. Aber sie haben uns die Idee zu dem heutigen Themenabend gegeben und dafür bin ich ihnen sehr dankbar und freue mich auch sehr, dass wir heute hier sitzen. Und die zweite kleine Änderung, die sich ergeben hat, ist, dass Mustafa Çalışkan und Gazi Kavasakal leider auch nicht kommen heute. Vielleicht kommen sie später noch, also wahrscheinlich mussten sie länger arbeiten in der Firma, ist jetzt unsere Vermutung. Aber die Lesung wird einfach die Brigitte stattdessen übernehmen, so genau. Aber so ist das im Leben, das ist nicht immer alles so wie geplant und improvisieren können wir alle. Das tut man nämlich vor allem in Kunst und Kultur ganz viel, gell? Nicht nur im Improvisationstheater. Ja, wie schon erwähnt, die Idee für den heutigen Abend oder warum wir heute eigentlich dieses Thema aufgreifen wollten, wäre eben gewesen, dass Arlequín y los Juglares aus Medellín, aus Kolumbien, heute hier gewesen wäre. Nachdem sie persönlich nicht präsent sein können, werden sie zumindest ein bisschen in einzelnen Zitaten, Aussagen und einem kurzen Video präsent sein, um auch ihre Perspektive so einbringen zu können in die Diskussion. Wie gesagt, der Titel des heutigen Abends ist »Wie politisch soll Kunst sein? Erfahrungen aus Palästina, Kolumbien und Vorarlberg«. Palästina und Vorarlberg, sozusagen die Erfahrungen sitzen hier neben mir. Die kolumbianischen Erfahrungen werden hin und wieder eingeblendet. Und so ein Zitat, ein leitendes Zitat für heute Abend von Arlequín y los Juglares habe ich rausgepickt, weil ich das sehr schön finde. Das Theater und im Allgemeinen die Kunst ist ein Werkzeug für das politische Empowerment von Personen, da es diese auf die Bühne des Öffentlichen bringt. Das war so ein bisschen auch der Hintergrund für uns, wie wir uns das Thema überlegt haben. Also es geht jetzt nicht unbedingt darum, oder vielleicht wird es in der Diskussion später noch darum gehen, um Parteipolitik oder um Finanzierung von Kunst oder um, keine Ahnung, Maschek oder Willkommen Österreich, die sich hinstellen und wirklich ganz konkret sich über Politiker lustig machen zum Beispiel, sondern eher um diese feinen Nuancen, was passiert eigentlich, was kann Kunst, wie kann Kunst gesellschaftspolitisch wirksam werden und was passiert auch mit den Menschen dabei. Das ist so ein bisschen die Stoßrichtung. Aber mal schauen, was auch eure Fragen sind später. Genau, dann werde ich jetzt nicht Mustafa und Gazi vorstellen, sondern die Brigitte. Brigitte Walk in der Mitte ist Regisseurin, Schauspielerin und Theaterpädagogin. Vielleicht, wahrscheinlich kennen Sie eh die meisten hier, sehr aktiv und schon lange in Vorarlberg tätig. Sie war 10 Jahre lang am Vorarlberger Landestheater, Leiterin der Abteilung Theater für junges Publikum und ist seit 16 Jahren selbstständig mit ihrer Kompanie walktanztheater.com. Mit Walk Tanztheater produzieren sie so 3 bis 4 Stücke im Jahr, ganz unterschiedliche, sehr viele mit Jugendlichen, sehr viel zu ganz aktuellen Themen, Migration, Integration, Radikalisierung gab es ein Stück, habe ich gesehen, also auf walktanztheater.com kann man sich auch durchklicken und sieht sehr viele spannende Projekte, die Brigitte im Laufe der Jahre gemacht hat und immer noch macht. Sie arbeitet eben auch immer wieder mit literarischen Texten, daher die Lesung, und sie ist auch Lehrbeauftragte an der Universität Innsbruck, an der PH und dem Vorarlberger Landeskonservatorium. Genau, Brigitte wird uns jetzt in Vertretung von Mustafa und Gazi ein paar Gedichte von Kundej Çurdum vorlesen. Ich weiß nicht, ob der allen was sagt von euch. Kundetschudum ist wahr. Ein türkeistämmiger Vorarlberger, der in Konya in der Türkei geboren war, tscherkessischen Ursprungs und seit den 70er Jahren in Vorarlberg gelebt hat, beim ORF gearbeitet unter anderem und hat eben auch Gedichte geschrieben. Und was es mit den Gedichten und Kundetschudum und Brigittes Arbeit auf sich hat, wird sie uns nachher erläutern. Jetzt zum Auftakt bitte die Gedichte.
Genau, ich kann das natürlich niemals so gut wie Gazi und Mustafa das könnten, aber ich versuch's. Die Worte von Kundetschudum tragen trotzdem. Ich mag die Fenster der Welt, auch wenn sie vergittert sind, auch zugenagelt, zugemauert, ohne Vorhang. Sie erinnern doch an die Menschen irgendwo auf der Welt, an eine Frau, an einen Mann, an Menschen auf der Straße. Ihre leise Stimme höre ich, ihre Hoffnung fühle ich. Nein, man darf nicht aufgeben. Nicht so schnell. Wenn ich unsterblich wäre, würde ich gerne aus Dankbarkeit Tag für Tag in einer Strumpffabrik an der gleichen Maschine arbeiten. Ich würde nicht sterben an Langeweile. Meine Frau würde in der Küche Geschirr spülen, wenn sie unsterblich wäre. Da wir wissen, dass alles vergänglich ist, arbeite ich in einer Strumpffabrik und meine Frau spült Tag für Tag ihr Geschirr und wir sterben nicht an unserer Langeweile. Die Heimat meines Sohnes. Die Heimat meines Sohnes hat lange Beine. Ich weiß immer noch nicht, wann sie lacht. Die Heimat meines Sohnes beherrscht sich. Wann sie zu gleiten beginnt, weiß ich nicht. Eine Richtung nach Paris, nach Istanbul, diese da. Die Weltreise des Wiegenlieds kenne ich nicht. Die Kinderreime, die du auszählst, trockene Zweige in der Leere. Vieles wird mir fremd bleiben in deiner Sprache. In der Heimat meines Sohnes. Weniger und weniger wird das bisschen Hoffnung, so wird der Sohn älter. Ich schlafe an der Maschine nicht ein, noch kenne ich den Galopp, noch mache ich mit. Doch die Zeit, die braucht neue Menschen. Wird es schwer sein zu sterben in der Heimat meines Sohnes? Der gerechte Tag in Tatwan. Was da geschrieben ist bis zum nächsten Frieden, sind dort die Atempausen in den Adern der Ochsen, der Pflugochsen. Was da verurteilt ist bis zum nächsten Winter, ist dort der Streik der Felder, der Schlachtfelder. Was da gestundet ist, fängt hier an, was hier verachtet wird, kommt auch zu dir. Mich verurteilt Chile. Irgendwann, irgendwo erwecke ich Tatwan. Gut. Dankeschön.
Dankeschön, Brigitte, für, das Improvi, für die improvisierte Lesung. Magst du mal kurz erzählen, wie kam es eigentlich dazu, dass du Kundetschudum, du hast ja ihn selber auch gekannt und auch mit ihm gearbeitet und
nein.
Wie kam es, nein, aber wie kam es, okay. Wie kam es zu der Auseinandersetzung mit seiner Poesie und was hast du mit den Jugendlichen auch gemacht?
Genau. Wir haben ein Theaterprojekt gemacht in Lustenau. Lustenau kommt uns immer sehr entgegen. Mit Jugendlichen. Ich wollte ein Theaterstück machen zum Thema Migration, weil ich das Gefühl hatte, es überwiegen die Mutmaßungen gegenüber dem Wissen. Ich wollte einfach viel mehr Wissen, ich selber, aber auch viel mehr Wissen verbreiten, um ein bisschen ein Gegengewicht zu diesen Ahnungen und Verurteilungen und so weiter zu geben. Und um was zu wissen, muss man was sehen. Theatermenschen müssen was sehen auch. Und deswegen haben wir dieses Projekt so konzipiert, dass wir auch eine Woche in die Türkei gefahren sind. Das war 4 Monate vor dem Putsch im Februar 2016 und haben dort mit Jugendlichen und mit Erwachsenen eine Art Forschungserkundungsreise gemacht und haben Leute interviewt, die bei uns 20, 30 Jahre ihr Leben so verbracht haben, wie das Kundalt Şurdum begleitet hat, politisch und künstlerisch wunderbar beschrieben, kommentiert hat. Und es war eine wunderbare Reise. Wir sind an der Hand genommen worden von Menschen, die sich verwandelt haben, die leben da, zum Teil sind sie auch hier auf die Welt gekommen, Musti, Gazi war auch dabei, und die können doppelt denken, sehen, wahrnehmen und erzählen. Also sie haben zum Teil uns gesagt, was sie glauben, was für uns schwierig sein wird, spannend sein wird, interessant, aufregend, seltsam. Und wir haben uns geführt, gefühlt, wie von niemandem jemals der oder die jetzt Fremdenführer sein würde, weil es keine Fremdenführung war, sondern weil es eine Bekanntenbegleitung war. Und das fand ich so bereichernd und unfassbar, dass ich total begeistert war, was einfach möglich ist auch, wenn es andere Wege gibt, andere Wege der Verständigung und des Verstehens und des Sehens. Wir haben aus allen diesen Interviews, die wir gemacht haben vor Ort, wir sind in die Firma Colini gegangen, wir sind in Familien gegangen, in Lustenau, in die Archive und so weiter. Es gibt immer noch wenig. Wir haben mit Fatih Özcelik hier gearbeitet, mit dem Archiv der Vielfalten. Wir haben eben in der Türkei, Ayancık, Kaynaşlı, Sinop, viele, viele Menschen getroffen, vor allem auch junge Menschen, weil wir haben ja auch Jugendliche dabei gehabt und haben einfach über Erfahrungen der Migration gesprochen, Gründe, Anlässe, Weltsichten, Sichtweisen und dann, was halt bei Jugendlichen immer funktioniert, die mochten einander, die waren neugierig aufeinander, die haben sich auf Skype verabredet und sind bis heute auch auf Skype und so weiter miteinander verbunden. Wir sind reich beschenkt und gut informiert zurückgekommen und haben aus allem dem ein Theaterstück gebaut. Und was ich neben vielen Wissen und Erkenntnis vor allem auch so spannend fand, auch politisch spannend, da im Publikum sind gesessen in diesem Theaterprojekt in Lustenau im Druckwerk ein paar CEOs vom Colini, Arbeiterinnen aus der Firma, Jugendliche, alte Sticker, die ihr Geschäft irgendwann aufgegeben haben, Sticker, die heute mit türkischem Ursprung in Lustenau arbeiten. Eine unglaublich bunte Mischung, die sich über das Theater etwas erzählen ließen von unserer gemeinsamen Geschichte. Und in diesem Zusammenhang hatte ich auch das Gefühl, gut, wir Jugendliche sind ja per se poetisch auf einer Bühne. Und darüber hinaus diese Poesie noch zu verstärken, indem dieses Thema, wie es Kundalt Şurdum beschrieben hat, er hat damals noch gelebt, auf die Bühne zu bringen. Und wir sind als Stationentheater durch ein 70er-Jahre-Haus gegangen. Im Druckwerk gibt es ja noch das Haus dort, vom Gernot Grab her. Und das war toll, weil diese 70er-Jahre-Muffigkeit dringt aus allen Poren. Und dort in einem Raum, der war nur der Literatur gewidmet, dort haben eben Gazi und Musti diese Gedichte gelesen von Kundalt Şurdum. Und klingt ein bisschen kulturchauvinistisch, aber es war eigenwilligerweise so, die lesen jetzt nicht jeden Tag Gedichte in der Firma, in der sie arbeiten, aber sie konnten dieser Poesie von Kundalt Şurdum auf Deutsch eine wunderbare Poesie abbringen, in der Art, wie sie es verstanden haben. Das war für mich etwas, das ich so auch noch nie erlebt hatte. Irgendwas hat sich da kurz geschlossen. Irgendein Verständnis war da parallel gleichzeitig da. Und die haben das wunderbar gelesen. Schade, dass sie nicht da sind. Vielleicht müssen sie ökonomisch, wie wir heute sind, in der Firma einfach Überstunden machen. Kann sein, ich weiß es nicht. Das hat sich keiner gemeldet. Die haben das gelesen, verlässlich, empathisch, mit großem Verständnis. Und das war ein Teil dieses wunderbaren Abends. Auf der Bühne waren Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge, jugendliche Flüchtlinge. Und es ging eben um Fragen der Migration, gestern, jetzt und wer weiß, vielleicht auch in Zukunft. Vielleicht ist dann die Frage nicht mehr Migration, sondern was tun wir zusammen? Genau.
Mhm. Danke. Das ist eh per se schon ein hochpolitisches Thema. Und du hast jetzt sehr schön beschrieben, auch was das auslösen kann und macht mit den Jugendlichen. Du hast auf deiner Homepage auch so ein nettes Zitat, du schreibst zeitgenössisches Theater und Tanz an ungewöhnlichen Orten, im sozialen Kontext oder aus literarischen Texten. Literarische Texte hast du schon ein Beispiel gebracht, wie das, wie die Arbeit ist. Was sind denn sonst noch so ungewöhnliche Orte, wo du Theater und Tanz machst und vielleicht auch dann noch einmal die Frage, was ist so grundsätzlich auch das Politische, wie siehst du das Politische in deiner Arbeit?
Vielleicht zwei Sachen. Mhm. Also wie ich nach Vorarlberg zurückgekommen bin, nach meinem Studium, war mir klar, das Interessante finde ich da, dass man sich so nahe ist in der Verschiedenheit. Also so viele Leute kennen sich und begegnen sich. Ich habe Kinder, ich muss in der Schule mit allen möglichen Leuten zurande kommen, ich kann nicht in einer Blase leben, das geht einfach in dem Land nicht. Also hat es mich auch interessiert, Theater nicht in einem Dunkelraum zu machen, in einer Blackbox, sondern dort, wo Leute sind. Also das war wirklich dieser Anlass. Wir haben Theater gespielt in einem Luftschutzkeller im alten Hallenbad Feike, das haben wir mehr oder weniger mit eröffnet mit dem Projekt Theater. Wir haben Theater gespielt in einem Gasthaus, in einer alten Fabrik in Bludenz, an dieser ganz neuen Fabrik in Bludenz, wo wir radikal gemacht haben, an unterschiedlichsten Orten. Und ich finde es spannend, eben im Druckwerk auch. Und jetzt bereiten wir gerade ein Stück vor, das wird dann im Heidensand in Lustenau auch gespielt werden. Und dafür war ich jetzt wieder in der Türkei, weil ich es auch spannend finde, andere Erzählungen, als Künstlerin fühle ich mich frei, Dinge zu erzählen, wie ich sie auch erzählen will, auch gegen den Diskurs, der uns auch aufgezwungen wird. Und wir werden arbeiten jetzt in Lustenau auch mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen, ein Generationentheaterprojekt zum Thema Kindheiten, weil aus diesem letzten Stück ist für mich vor allem geblieben diese Frage der Trennungen in Kindheiten, Kofferkinder. Und wir haben viele Interviews wieder geführt in der Türkei, in der Nähe von Izmir, in Lustenau mit einer Psychotherapeutin und mit unterschiedlichsten Menschen zum Thema Trennungssituationen. Es gibt da in der Wissenschaft auch unterschiedliche Positionen dazu, ob es total notwendig war für die Migration und für die ökonomische Verbesserung, dass die Familien sich trennen, oder ob das große Traumata ausgelöst hat. Und dem ein bisschen nachzugehen und aus dem heraus ein Stück zu bauen, Kindheiten, mit Rückblicken von älteren Menschen, natürlich auch der Frage nach Gemeinsamkeiten oder Unterschiede. Und das werden wir am Heidensand spielen, in dem wirklich schönen Gelände da in Lustenau. Was war die zweite Frage?
Was du als das Politische in deiner Arbeit siehst, wenn wir so ein bisschen jetzt von den Beispielen wegkommen, ein bisschen vielleicht auf einer Metaebene.
Also wenn das Thema heißt, das Grundthema, wie politisch ist Kunst, dann bin ich froh, auch postulieren zu können, ich finde, die Kunst muss überhaupt nichts. Also grundsätzlich, die Kunst kann viel, das denke ich mir, das sehe ich, wenn ich viel auch Kunst konsumiere, was ich sehr liebe, aber die Kunst muss gar nichts. Sie muss weder politisch sein, sie muss weder im Dienste einer Aufgabe stehen, noch muss sie, die Kunst muss nur eines, sie muss frei sein. Die Kunst muss ein Ort sein, an der Freiheit Platz hat. Und der Diskurs über politische Kunst kann auch nicht jetzt vom Rechtspopulisten bestimmt werden, dass wir einfach das machen, was gegen diesen Rechtspopulismus ist, oder dass wir das machen müssen, um und so weiter. Das einzig Wahre, finde ich jetzt revolutionäre politisch, ist, wenn die Kunst frei ist und frei bleibt. Und wenn wir als Künstlerin auch sagen, die Freiheit der Kunst ist uns so viel wert, dass wir wirklich das tun, was wir für notwendig erachten. Und wir schauen auf die Zusammenhänge, die in einer Gesellschaft sind. Wir zeigen immer Zusammenhänge auch auf, aber vielleicht ist es auch notwendig, in politisch bedrängten Zeiten ein literarisches Werk zu schreiben oder ein literarisches Werk zu machen, das sehr weit hinaus kragt und nichts in den Fokus nimmt von dem, was gerade der politische Diskurs. Also die Kunst, ich würde sagen, die Kunst muss so frei sein, wenn sie etwas muss, dass sie nicht einer politischen Anmutung, Anwerfung, Vereinnahmung dienen muss. Ich habe das jetzt an diesem Abend mit Özlem Erdoğan, das hat mich an dem auch sehr, sehr beeindruckt. Ich habe da eine Tanzperformance dazu gemacht.
Genau. Genau, es gibt ein Jazzkonzert mit Film.
Okay, cool, genau. Und bin am nächsten Tag dann nach Izmir geflogen, haben wir gedacht, na, wenn das nur gut geht. Und es ist gut gegangen. Und es gibt verschiedene Wirklichkeiten. Und mir war so wichtig, dieses Projekt, das schon so lange geplant ist, zu machen und mit Leuten dort zu reden und eine andere Agenda auch zu haben zu können und haben zu dürfen, als die, die uns in der Türkei oder da oder wo auch immer aufoktroyiert werden soll.
Mhm. Danke. Das war jetzt auch eine schöne Überleitung zur Petra Klose. Wenn es darum geht, Kunst soll frei sein, soll auch Freiräume schaffen, wo Kunst möglich ist, gerade in hochpolitisierten Gegenden wie der Nahe Osten. Mhm. Petra Klose ist auch Vorarlbergerin, in Hohenems geboren, aber lebt seit langem zwischen Wien und Palästina, kann man sagen. Genau, hat Theaterwissenschaft und Germanistik in Wien studiert ursprünglich und dort die Agentur für Künstler- und Kulturprojekte gegründet, wo sie mit ganz unterschiedlichen Veranstaltern zusammenarbeiten, wie Salzburger Festspiele, Musikverein, Wiener Festwochen und so weiter. Und seit 2010 ist sie ganz eng verbunden mit Palästina. Damals hat sie 5 Jahre lang das College of Music von der Al-Quds-Universität geleitet. Und der Aufgabenbereich dort umfasste auch die Entwicklung von künstlerischen Programmen für Flüchtlingslager und Menschen in isolierten oder benachteiligten Gebieten, insbesondere auch die Förderung von Frauen aus erschwerten sozialen Verhältnissen. Dazu werden wir gleich ein kurzes Video sehen, zu diesem spezifischen Kontext, in dem Petra gearbeitet hat. Sie ist auch seit 2013 Organisatorin des jährlichen UNESCO International Jazz Days in Jerusalem. Und ab April wird sie wieder für länger in Jerusalem sein, oder für immer oder wie auch immer.
Wir sehen.
Genau, wird sich zeigen.
Das ist ganz neu.
Nämlich als Projektleiterin des Bereichs Kultur im Willy-Brandt-Zentrum in Jerusalem. Mhm. Genau, also ganz spannende Erfahrungen hier auch. Und dazu spielen wir jetzt zuerst das Video ab und dann erzählst du uns mehr. Schauen wir mal, ob ich jetzt mit dem Apple-Computer umgehen kann mittlerweile.
Der Konflikt ist gerade erst beendet. In Jerusalem toben Straßenschlachten zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei. Krisen und Konflikte prägen unser Bild von den Palästinensergebieten. Doch auch dort, wo es oft am nötigsten fehlt und Menschen unter Besatzung leben, gibt es Versuche, Kultur und Bildung in den schwierigen Alltag zu bringen, vor allem für junge Menschen. Im palästinensischen Shufat-Flüchtlingslager in Ost-Jerusalem hält das Al-Quds College of Music unter österreichischer Leitung im Gemeindezentrum mit Kindern Musikworkshops ab. Die Al-Katan-Stiftung in Ramallah unterhält Forschungs- und Entwicklungsprogramme. Mein Kollege Stefan Schlager hat das Al-Quds College of Music bei seiner Arbeit im Shufat-Flüchtlingslager beobachtet.
Jerusalem, ein Bild wie von einer Ansichtskarte. Die malerische Altstadt, religiöse Stätten und unzählige Sehenswürdigkeiten. Nur rund 2 Kilometer entfernt eine andere Welt. Über einen Checkpoint gelangt man in das palästinensische Flüchtlingslager Shofat in Ostjerusalem. Armut, Überbevölkerung und Gewalt prägen den Alltag im Camp. Von Schulen oder Kultureinrichtungen ist hier auf den ersten Blick nichts zu sehen. Dem Lager in Shofat kommt eine Sonderrolle zu. Es ist das einzige, das innerhalb der Gemeindegrenzen Jerusalems und nicht in der Westbank liegt. Von Israel wird Shofat stiefmütterlich behandelt. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten übernimmt die nötigsten Aufgaben. Die Israelis beschränken sich fast ausschließlich auf die Kontrolle der Checkpoints. Kultur ist hier Mangelware. Das Al-Quds College of Music in Ostjerusalem unter der Leitung der Österreicherin Petra Klose besucht regelmäßig das einzige Gemeindezentrum in Shofat, um kulturelle Angebote zu schaffen, vor allem für die Kinder im Lager.
Das Camp ist ein spezieller Ort, es ist ein Flüchtlingslager. Vielleicht nicht so, wie wir uns in Österreich ein Flüchtlingslager auf Anhieb vorstellen, wenn man an Zelte denkt und Menschen, die gerade von irgendwo angekommen sind. Es ist ein Flüchtlingslager, das seit Generationen besteht, sehr überfüllt ist, man spürt sehr viele Spannungen. Wir sind quasi in Jerusalem und doch nicht.
Stets abhängig von der aktuellen politischen Lage ist es für die Bewohner von Shofat mal einfacher, mal schwerer nach Jerusalem zu gelangen und somit auch Zugang zu Arbeit, dem Gesundheitswesen und kulturellen Angeboten zu erhalten. Musik- und Tanzworkshops direkt im Flüchtlingslager bieten vor allem den Jüngsten eine willkommene und gerne angenommene Abwechslung vom schwierigen Alltag. Lokale und internationale Gastmusiker sowie Professoren des College arbeiten und musizieren mit den Kindern und Jugendlichen.
Mir ist bei der Arbeit mit den Kindern aufgefallen, dass ihnen oft die Möglichkeit fehlt, ihre Wünsche zu kommunizieren, ihren eigenen Willen auszudrücken. Sie müssen sich im Alltag vor allem physisch durchsetzen. Sie müssen stark sein, um zu bekommen, was sie wollen. Ihnen wurde nie wirklich gezeigt, dass es andere Wege gibt, sich auszudrücken und zu sagen, was man möchte.
In Shofat und Umgebung gibt es nur eine einzige Schule und das ist eine Volksschule. Das ist ein großes Problem. Höhere Bildung findet man hier gar nicht. Es gibt keine Haupt- oder Mittelschulen.
Ramallah, die de facto Hauptstadt der palästinensischen Autonomiegebiete. Im Gegensatz zum Niemandsland von Shofat, eine moderne, dynamische Stadt. Doch auch hier und in den umliegenden Palästinensergebieten gibt es große Probleme und Missstände. Bildung ist oft zweitrangig, das Leben wird von Besatzung und Politik dominiert. In Ramallah lebt und arbeitet auch der Dichter und Schriftsteller Mahmoud Abu Hashash. Er ist der Leiter des Kultur- und Kunstprogramms der Abdelmuzin Al-Katan-Stiftung und einer der Kuratoren des Kalandia International Kunstfestivals. Die Stiftung will Entscheidungsträger motivieren, in Bildung zu investieren.
Das Problem ist mangelnde Bildung und Erziehung. Es fehlt an Ressourcen, an Personal und an Finanzierung. Vor allem für Kunst ist in Schulen kaum Geld vorhanden. Es sind also viele verschiedene Faktoren. Und deshalb haben wir hier große Probleme, den neuen Generationen im Bereich Bildung und Kunst etwas zu bieten.
Der Titel des Kunstfestivals Kalandia ist nicht zufällig gewählt. Kalandia ist der wichtigste Checkpoint, der die nördliche Westbank von Jerusalem trennt. Und ist für viele Palästinenser ein Symbol der israelischen Besatzung und der Abkoppelung des palästinensischen Lebens und ihrer Kultur von der Außenwelt. Das Thema Identität bestimmt seit Jahrzehnten die palästinensische Kunst.
In den 70er und 80er Jahren diente die Kunst vor allem der Politik, der PLO. Es ging darum, nach innen hin eine nationale Identität zu kreieren. Künstler und Schriftsteller wurden mobilisiert, um ein Gemeinschaftsgefühl, eine nationale und kulturelle Identität zu erschaffen. Heute ist das jedoch anders. Es steckt eine ganz andere Motivation dahinter. Heute wollen wir vor allem mit der Welt in Verbindung treten.
driven forces than that. We are trying to connect with the world.
In Ramallah ist dem 2008 verstorbenen Dichter und palästinensischen Nationalheiligtum Mahmoud Darwish gleich neben seiner Grabstätte ein Museum gewidmet. An einem Nationalmuseum, dem Palästina-Museum, wird im Moment gebaut. Wann dieses genau eröffnet werden soll, ist noch unklar. Kulturelle Einrichtungen sind in Palästina noch Mangelware. Doch die Message ist klar. Die Stimmen der Palästinenser sollen gehört werden.
Es gibt Pläne, Museen und Bibliotheken zu bauen. Das funktioniert aus verschiedenen Gründen jedoch nicht wirklich. Ohne Souveränität und Kontrolle über das Land geht das nicht. Sogar hier in Ramallah, der inoffiziellen Hauptstadt, hat man keine echte Kontrolle. Erst 2002 kamen die Israelis mit Panzern und haben das Gebiet übernommen und Einrichtungen besetzt. Und ich denke auch, dass die palästinensische Führung Kultur nicht wirklich zu schätzen weiß. Das hat für sie keine Priorität. Und ich kann das ja auch verstehen, denn Kunstschaffende stehen nun mal den Machthabern meist sehr kritisch gegenüber. Angesichts der Situation der Kinder in Shofat, wo es am nötigsten fehlt, sind Diskussionen über Museen und Bibliotheken wohl Luxusprobleme. Die schwierige politische Situation in Ost-Jerusalem und die katastrophalen Zustände im Flüchtlingslager erschweren die Arbeit des Al-Quds College of Music jeden Tag aufs Neue.
Es ist eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Es ist eine Möglichkeit, neue Dinge zu entdecken. Das ist es immer, im Allgemeinen mit Kunst und Musik. Und das Feedback, das wir von den Studenten haben, ist ein sehr, sehr ermutigendes. Sie wollen weitermachen. Für sie ist das durchaus lebensverändernd und bietet neue Perspektiven.
Ob die Kinder aus Shofat zukünftig auch das College of Music in Ost-Jerusalem besuchen werden, wird sich zeigen. Positive Erfahrungen zu machen und einmal auf der Bühne für seine Leistungen gefeiert zu werden, kann auf jeden Fall nicht schaden.
Mit der Tanzperformance Bad.
Ja, das war jetzt sehr schön, als hätte der palästinensische Künstler Mahmoud Hashash dein Statement gehört, hat er gleich ein Beispiel gebracht dafür, wie Kunst nicht frei ist. Also, dass sie sehr oft früher der PLO gedient hat und Künstler oft den Machthabern gegenüber kritisch sind. Wie hast du das erlebt bis jetzt in deiner Tätigkeit?
Man wird in Palästina wirklich, in Palästina und durchaus auch in Israel, permanent eigentlich damit konfrontiert, dass die Dinge politisch sind. Also dass entweder wird Kunst und Kultur so ein bisschen, wenn es nicht ernst genommen wird, dann wird was Hübsches, Nettes gemacht, was Kitschiges, das vielleicht quasi nebenbei als Hobby oder bei einer Hochzeitsfeier gehört und gesehen wird, musikalisch oder vorgetragen. Oder es ist dann meistens sehr schnell wirklich sehr politisch. Und dann muss man auch, gibt es natürlich die israelische Seite und die palästinensische Seite, aber innerhalb dieser Seiten sprechen wir durchaus auch von gespaltenen Gesellschaften, von unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, die ganz unterschiedliche Zugänge haben. Also da stoßen schon sehr viele Welten aufeinander. Und das klingt jetzt natürlich alles sehr, sehr erschreckend. Es ist ein unglaublich faszinierendes und bereicherndes Land mit all diesen unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Motivationen und unterschiedlichen Zielen. Aber die Schwierigkeit ist oft, dass die einen dem anderen nicht zuhören oder nicht wollen oder auch gar nicht die Möglichkeit haben. Also dass das, was Künstler in Israel machen, auch wenn es jetzt links angesiedelte Künstler sind, die wirklich etwas erzählen wollen, sehr, sehr schwierig ist, da eine Brücke zu bauen. Die kommen schon rein logistisch nicht auf die palästinensische Seite hinüber. Also die dürfen aus Sicherheitsgründen nicht nach Palästina. Auf der anderen Seite junge Palästinenser, die vielleicht tatsächlich den Dialog suchen und mit ihrer Kunst auch eine Brücke bauen wollen, die kommen nicht raus. Also da da ist man immer sehr schnell ein bisschen in einer Pattsituation. Gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass wir, so trist das jetzt klingt, über die Kunst und Kultur doch ein paar Chancen haben, die man in anderen Bereichen nicht hat, um diese Brücken zu bauen. Und man einfach diese permanente Situation und auch die politische Situation, dass man auch ständig auf Vorgaben stößt oder einem Dinge unmöglich gemacht werden, dass es einen eben zu sehr viel Kreativität zwingt. Also es gibt auf palästinensischer Seite keine Infrastruktur, es werden sehr schnell Veranstaltungen verboten. Wenn man auch einen öffentlichen Raum bauen möchte, kriegt man sehr schnell keine Genehmigung. Also da gibt es ganz, ganz viele Hindernisse. Da kann man nicht einfach Straßenmusiker werden, da kann man nicht, also da ist sehr, sehr viel einfach nicht möglich. Gleichzeitig ist aber dort eine solche Improvisationskultur und eine so, ja, solche Lust, Freude und auch ein Antrieb, da was zu machen, dass dann in unmöglichsten Situationen wieder kulturelle Happenings entstehen, die bei uns kaum denkbar wären, in dieser Improvisation und in diesem plötzlichen Impuls heraus auch auf Dinge zu reagieren. Also das, was entsteht, entsteht meistens sehr spontan. Und natürlich ist es schwierig, wenn man jetzt gerade probiert, ein College of Music aufzubauen oder irgendwie längerfristig was zu entwickeln. Da sind diese Hindernisse ein großes Problem. Aber im Moment heraus können dann wieder wahnsinnig schöne Dinge entstehen. Mhm.
Du hast so was Schönes geschrieben, das geschrieben über Kunst und Kultur sind mit ein bisschen Mut neue Wege möglich. Vielleicht kannst du noch ein paar Beispiele nennen, was für neue Wege habt ihr denn beschreiten können bisher? Was ist da passiert so, auch an Brücken bauen? Und
es sind wunderschöne Begegnungen passiert und ich bin anfangs da hingegangen, was eigentlich falsch ist. Wir sind nicht da, um zu missionieren. Ja? Also man muss sehr aufpassen, dass man nicht jetzt, das wäre das Falscheste überhaupt, da hinzugehen und zu sagen, so, und wir zeigen euch jetzt, wie es geht. Ja, weil wir stecken nicht in diesen Schuhen, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Was man anbieten kann, ist dieser neutrale Raum, in dem sie sich begegnen können oder versuchen, da irgendwie eine Plattform zu bieten, auf der das stattfinden kann. Und ich habe dann eigentlich von den Menschen gelernt, dass man gewisse Dinge auch locker sehen kann. Also gerade hier in Hohenems ist ein sehr schönes Beispiel passiert. Es kamen junge palästinensische Mädchen, die waren so um die 14, wirklich aus sehr, sehr schwierigem Background. Und das war ein sehr, sehr langwieriger Prozess von einem halben Jahr, um überhaupt deren Permit zu bekommen, dass die nach Österreich einreisen dürfen. Alle konnten auch nicht einreisen. Und mit sehr, sehr viel Mühe der Botschaft war das am Ende möglich. Diese 14-jährige Mädchen, die ja, obwohl sie wirklich bis dahin oder sehr viel israelische Menschen eigentlich nur als Besatzungsmacht und als Menschen mit einem Gewehr kennen, kommen und sagen, sie kommen her, sie singen in Hohenems zum Beispiel in der ehemaligen Synagoge im Rahmen des jüdischen Museums dort oder im Hammerkorn in einem jüdischen Theater in Wien mit Israelis Werke von Salomon Sulzer und Schubert, ein Psalm, aber wieder einen hebräischen Psalm von Schubert. Also das ist schon ein sehr, sehr langer Weg, wo diese jungen Mädchen herkommen. Also da muss man sehr mutig sein, sehr offen sein. Die können durchaus große Probleme bekommen vor Ort. Und mit all dieser Last kommen also die mal her und natürlich das Erste, was passiert, es kommt jemand vom ORF und fragt diese Mädchen, und wie ist es jetzt auf der Bühne zu stehen, mit einer Israelin und Schubert zu singen? Und diese Kleine, deren Vater wohlgemerkt sie erst wirklich kürzlich kennengelernt hat, weil er im Gefängnis saß, sagt so in die Kamera, well, Schubert only writes soprano. He didn't write Israeli, so it doesn't matter. Und ich dachte mir dann, okay, so kann man sehr viel lernen, einfach mal praktisch heranzugehen. Und das lernt man lustigerweise gerade von den jungen Menschen dort und auch von solchen, wo ich es jetzt nicht hätte erwarten dürfen, dass sie diese Offenheit mitbringen und diesen wirklich sehr entspannten Zugang. Mit eigentlich Menschen, die sicher dort, wo sie herkommen, ganz klar als Feind gesehen werden und Menschen mit einer Herkunft, wo sie es bisher auch noch nicht anders erfahren konnten, einfach zu sagen, gut, wir machen das jetzt.
Wow, also da ist wirklich viel möglich, wie man sieht. Und gerade
ich glaube wirklich, wir haben da über die Kultur einfach ein paar Chancen mehr, weil zum einen gibt es sehr viel offene Menschen, glaube ich, Menschen, die sich auch trauen, was Neues zu versuchen Und wie gesagt, dadurch, dass wir dort zwar nicht die Infrastruktur haben, hin und wieder ist es auch ganz gut, wenn man wirklich kreativ sein muss, wenn man sich neue Räume schaffen muss, wenn man neue Wege finden muss. Wenn es das nicht gibt, muss man es eben irgendwie anders schaffen. Ich glaube, ich finde es schon wichtig, dass Kultur gefördert wird. Aber das Schöne ist, dass sie immer überleben wird, auch wenn sie es gerade mal nicht tut. Und dass das trotzdem immer funktioniert, und das ist das ganz Wichtige, und dass dieser Impuls einfach lebendig bleibt.
Das sind ja doch ganz unterschiedliche Kontexte, von denen wir hier reden, Vorarlberg, Palästina. Du hast gerade gesagt, es ist wichtig, dass Kultur gefördert wird, aber sie lebt immer weiter. Aber vielleicht, wie seht ihr das in euren jeweiligen Kontexten? Was braucht es für Voraussetzungen, damit Kunst frei sein kann und weiterleben und gut gedeihen und eben auch diese Freiheit haben? Schauen wir mal, ob es da Ähnlichkeiten und Unterschiede gibt.
Was gut tut, ist die Möglichkeit zum Diskurs. Was gut tut, ist die Möglichkeit, sich auszutauschen und sich frei zu bewegen. Geld spielt natürlich auch eine Rolle, aber das würde ich nicht an erster Stelle setzen, sondern was der Entwicklung von Kunst und dem Bewusstsein, was Kunst kann, und der Möglichkeit für Künstlerinnen und Künstler zuarbeitet, dient, ist, diese Freiheit leben zu können in einem Umfeld, das den Diskurs schätzt und das nicht irgendwann sagt, wir haben jetzt alles gefunden, was es ist, wir sind reich, für uns ist es politisch nicht so schlimm und bei uns gibt es eigentlich gar nichts Schlimmes mehr. Es gibt keine Unterdrückung von und alles ist zufrieden und Frauen können alles erreichen. Und das ist, wozu soll man überhaupt irgendeinen Diskurs führen? Also in so einem Umfeld wird die Kunst entweder bald tot sein oder völlig rebellisch werden.
Na, dann hoffen wir auf Zweiteres. Wie siehst du das?
Nein, ich schließe mich dem voll an. Ich denke, zu diesem Umfeld gehört einfach auch die absolute Meinungsfreiheit, auch eine journalistische Freiheit, dass einfach auch eine Arbeit mit Medien möglich ist. Das ist für uns Kulturschaffende auch immer wichtig. Das ist etwas ganz Kostbares, dass hier keine Sichtweisen vorgegeben werden oder man in irgendwelche Schubladen gedrängt wird, sondern dass man alles sagen darf grundsätzlich mal und auch darüber berichtet werden darf und dass diese Offenheit nicht und die Vielseitigkeit in der Gesellschaft nicht verloren geht. Also sobald man da auf eine bestimmte Schiene oder sobald es dann losgeht, dass definiert wird, was jetzt zum Beispiel österreichisch ist oder das ist dasselbe, was ich dort erlebe, sobald definiert wird, was ein israelischer oder ein palästinensischer Künstler ist, dann wird es mir immer schon ein bisschen kalt. Also das ist nie gut, glaube ich, in keiner Gesellschaft und in keinem Land der Welt.
Bitte.
Natürlich kann man dann das Statement zur Zeit auch noch bringen, wenn man es findet. Das Regierungsprogramm der Kunst und Kultur Schaffenden und unserer neuen Regierung gibt ja noch nichts wirklich Konkretes dazu. Gerhard Ruiz hat das sehr schön aufgearbeitet und so weiter. Was da jetzt auch in überragender Hilflosigkeit gefordert wird, ist natürlich, dass Kunst einem Zweck dient, entweder der Erhebung und der Persönlichkeitsentwicklung des Menschen. Das hatten wir schon einmal vor dem Ersten Weltkrieg und das hat auch den Faschismus nicht verhindert. Oder es gibt die hilflose Agenda zu sagen, wir investieren jetzt wahnsinnig viel in Kulturvermittlung, weil das hilft dann auch der gesellschaftlichen Entwicklung. Wissen wir nicht da. Und Gerhard Ruiz schreibt dann so nett, Kunst- und Kulturschaffende benötigen weder den Staat noch die Wirtschaft zur Anleitung bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten. Und dieses Regierungsprogramm hat ja als einzig oder eines der wenigen konkreten Dinge formuliert, ja, Kunst- und Kulturschaffende sollen dann irgendwann in die wirtschaftliche Unabhängigkeit geführt und oder entlassen werden. Also irgendeinem nicht näher definierten Diktum, jetzt komme ich doch zum Geld, irgendeinem nicht näher definierten Diktum einer ökonomischen Unabhängigkeit. Und das, finde ich, muss einfach diskutiert werden. Nichtsdestotrotz kann man sich nicht den Diskurs aufoktroyieren lassen. Das finde ich einfach immer wieder. Das schreibt nämlich auch nochmal Gerhard Ruiz, die Kunst- und Kulturschaffenden sprechen für sich selbst. Und ja, es ist jeder Maßnahme der Vorzug zu geben, welcher die Rolle der Kunst- und Kulturschaffenden stärkt. Mhm.
Danke. Jetzt muss ich da doch auch einhaken zu tagesaktuellen Zitaten, weil ich vor kurzem ein Interview im Standard gelesen habe mit dem Tiroler FPÖ-Spitzenkandidaten Markus Abwärtsger, der wirklich schauliche Dinge sagt zum Thema Förderung von Kunst und Kultur. Und ich denke mir, es ist schon auch wichtig, darüber zu reden oder sich vor Augen zu führen, was alles möglich ist. Wir werden uns noch weiterhin wundern, was alles möglich ist. Der Herr meint nämlich eben genau zum Punkt, er wünscht sich ein amerikanisches System, nämlich dass mehr private Gelder und keine öffentlichen Gelder in den Kunstbetrieb gesteckt werden. Queere und feministische Kunst braucht aus meiner Sicht keine öffentlichen Gelder. Die Tradition und das gelebte Heimatbewusstsein in Tirol wollen wir hingegen fördern, weil es kulturstiftend ist und man damit die Masse erreicht. Also das ist schon eine sehr klare Stoßrichtung.
Das Schöne finde ich immer ein bisschen, wenn man sowas hört, man hat schon das Gefühl, sie fürchten sich ein bisschen vor der Kultur.
Vor der Kunst.
Ja. Und das ist sicher, ich meine, Kultur kann, wenn man ihr sagt, wie es geht, sie kann immer zeigen, wie es anders geht. Also man kann doch immer andere Wege zeigen und wird sich im Endeffekt auch nicht verbieten lassen. Aber es ist besorgniserregend, sobald diese Worte Masse schon mal aufscheinen. Ich denke, das ist immer ein Auftrag. Also die Regierung, diese Regierung ist, glaube ich, sowieso ein Auftrag an Kulturschaffende, einfach sehr, sehr wach zu bleiben. Und ja.
Ja, also durchaus wach zu bleiben, aber eben noch einmal, Sie können nicht diktieren, was wir machen sollen. Wir sind auf einem Stand in, sage ich jetzt mal, Vorarlberg, und der Herr Dingsbums da ist ein Vorarlberger und resoniert über die Tiroler Kunst. Also was der Rechtspopulismus macht, ist, die Kultur für sich zu beanspruchen. Das hatten wir auch schon im 20. Jahrhundert vehement mit Aufmärschen, Plätzen, Paraden, Filmen von Leni Riefenstahl und so weiter. Also den Kulturbegriff zu besetzen und die Kulturagenten an sich zu reißen und sie auch zu definieren. Was sie nicht gut können, ist die Kunst, weil da kennen sie sich jetzt wirklich nicht aus. Und das wird ihnen auch nicht wirklich gut gelingen, meine ich. Aber wir sind auf einem Stand von Kunst, jetzt gerade in Vorarlberg, man kann ins Kunsthaus gehen, man kann überall den Diskurs auch führen zu Kunst. Und das wird man sich nicht nehmen lassen, denke ich mir. Also die Mehrheit, so wie ich das jetzt wahrnehme, da im Land, wird sich diesen Diskurs sicher nicht nehmen lassen. Da gibt es auch Möglichkeiten, jederzeit zu sagen, okay, dann führen wir halt den sehr genau und sehr exakt, was ist Kunst, was kann Kunst und wo okkupiert ihr den Kulturbegriff und was wollt ihr? Welche Kampfrhetorik fangt ihr da jetzt an im Kulturbereich und definiert Kultur als was, Heimatbegriff und so weiter und was ist Heimat? Also wir haben, glaube ich, viel auch geleistet in dem Bereich, Heimatbegriffe zu definieren. Wir haben uns viel auseinandergesetzt mit dem, Jena, du und auch wir in unseren Stücken und immer dazu auch Diskussion geliefert. Also ich glaube schon, dass wir ausgestattet sind mit einem Diskursvermögen und das uns nicht von außen zu 100% diskutieren lassen. Ich glaube, das ist einfach Also der Herr Abzwerg oder wie immer heißt, das ist ja Fehleinschätzung, glaube ich.
Danke, das sind zwei schöne Botschaften, die ich mir mitnehme, nämlich uns nicht die Definitionshoheit nehmen zu lassen, wurscht von wem. Und das stärkt auch sehr, was du gesagt hast, Sie haben offensichtlich Angst davor, was queere, feministische oder was auch immer kritische Kunst kann. Und sie kann viel. bevor wir dann ins Publikum gehen und schauen, was von euch auch noch für Fragen oder Interesse da ist, würde ich jetzt noch mal kurz auf die Kollegen und Kolleginnen aus Kolumbien zurückkommen. Die haben uns, wie gesagt,
ein Statement geschickt und ich wollte kurz zwei Absätze daraus vorlesen und dann ganz kurz einen Videoausschnitt zeigen und dann darüber noch reden, also quasi noch einen dritten Kontext einbringen in den Diskurs, der noch einmal ein anderer ist als Vorarlberg, Palästina, Wien oder wie auch immer. Sie schreiben, die Kunst ermöglicht Begegnung und belebt das kollektive Wesen der Menschen. Die Kunst, die wir machen und fördern, schafft eine bewusste, reflexive und kritische Partizipation der Menschen in ihren Gemeinden, Gruppen und dies ist unabdingbar für eine wahre politische Beteiligung. Ein politisch-soziales Theater ist nicht notwendigerweise Teil einer bestimmten politischen Partei. Es geht über Kunst für die Kunst hinaus. Es ist eine kämpferische Kunst, die sich für das Leben, den Frieden, die Freude einsetzt und die die Hoffnung verteidigt. Unsere Kunst ist ein Kind der Geschichte unseres Landes. Sie ist die Stimme jener, die noch leben und jener, die nicht mehr leben. Sie ist Metapher, Poesie, Humor, Freude, Ästhetik, Schönheit und Farbe. Bekenntnis zum Leben. Sie ist Wahrheit. Wir fühlen uns dem Leben verpflichtet inmitten eines sozialen und bewaffneten Konflikts, der seit Jahren unser Land ausblutet. Denn Kunst, die sich nicht bekennt, sondern angesichts solcher Schande still bleibt, kann unfreiwillig zur Komplizin werden. Also man sieht, das ist sehr natürlich aus dem kolumbianischen Kontext, der Erfahrung des jahrzehntelangen Bürgerkriegs, der Gewalt gerade in Städten wie Medellin geschuldet ist, ist natürlich ein eigener Kunstbegriff und auch eine eigene Art des Umgangs und der Auseinandersetzung davon möglich. Und darum würden wir jetzt auch ganz kurz in dieses Video hineinschauen, damit es auch anschaulich wird. Das Video und auch diese Initiative von Arlequinius Juglares heißt Contarla para vivir, erzählen und zu leben. Das ist eine pädagogisch-künstlerische Initiative von dieser Gruppe eben für die Aufarbeitung von kollektiven und individuellen Geschichten, Geschichte von Krieg, Gewalt und Widerstand. Und sie arbeiten in Medellin, aber auch auf dem Land mit ganz unterschiedlichen Gruppen, Jugendlichen, Frauengruppen, mit Indigenen, mit Afrokolumbianerinnen, mit Jugendlichen aus städtischen Randbezirken mit hoher Gewaltrate, mit bäuerlichen Gemeinden, die Betroffene des bewaffneten Konfliktes waren und sind und so weiter und versuchen über Kunst und Theater mit ihnen eben diese Geschichten aufzuarbeiten und auch dadurch besprechbar zu machen und bearbeitbar. Das ist so der Kontext von Ihnen. Da werden jetzt ein paar Sätze auf Spanisch auch fallen in dem Video. Im Wesentlichen habe ich versucht, das zusammenzufassen mit der kurzen Einleitung jetzt. Und wer Spanisch versteht, versteht gleich alles. Schauen wir mal.
Contarla para vivir es una propuesta de la Corporación Arlequín y los Juglares que permite, a través del lenguaje simbólico del teatro, poder cantar, pintar, contar, narrar y recrear vivencias dolorosas y de resistencia de las comunidades, que permite reconstruir la memoria de nuestros pueblos y legitimar las voces de niños, niñas, jóvenes y adultos para que puedan asumirse como actores vitales, partícipes y promotores de la paz en los territorios que habitan. Este proceso comprende una fase de formación que se realiza con diferentes grupos a nivel local y departamental, y una fase de proyección que se lleva a cabo mediante la realización bianual del festival que permite el intercambio de saberes y experiencias entre los grupos de la escuela y los grupos profesionales que se vinculan a esta iniciativa.
El proceso de formación tiene como propósitos fortalecer grupos aficionados de la ciudad y el departamento e incentivar la producción escénica a partir de la exploración, el juego, la creación colectiva, la reflexión y apropiación de temas relacionados con la memoria, la paz y la interculturalidad.
und so geht es dann noch weiter. Ein kleiner Einblick. Man sieht, es gibt viele Themen, die sich sicher überschneiden. Also Sie arbeiten auch sehr viel mit Kindern und Jugendlichen, wie ihr das erzählt. Das Thema Flüchtlinge ist bei euch beiden auch vorgekommen. Gibt es in Kolumbien natürlich auch sehr viele interne Vertriebene, Geflüchtete. Das Thema Interkulturalität. Also ich glaube, es gibt viele Dinge, die ähnlich sind. Wahrscheinlich auch viele Dinge, die anders sind. Was ich zum Beispiel spannend finde, ist diese der Fokus in Kolumbien oder überhaupt in Lateinamerika erlebe ich das oft, dieser Fokus auf das Kollektive, auf Gemeinschaft, Gemeinde, Kollektivität, Solidarität und eben auch durch Kunst das Stärken. Ist das in eurem Kontext auch eine wichtige Größe? Oder?
Das Stärken von
Gemeinschaft und von Solidarität im Kollektiv.
Als erstes für mich schon immer so die Stärken des Individuums. Also was ich gemerkt habe, es ist hier nochmal was anderes als natürlich, wenn man in Palästina arbeitet. Aber da geht es wirklich darum, auch die Menschen, die jetzt in einem Lager sind, also Selbstbewusstsein aufzubauen, vor allem für junge Menschen dort. Einfach weil so viel so hart ist und den möchte man zum einen neben all dem Politischen, was wir jetzt besprochen haben, natürlich auch das Gefühl geben, einfach etwas wirklich Schönes auch erleben zu können und auch zu sehen, also die Kraft und die Schönheit sich ausdrucken zu können. Das ist etwas, das man einfach über die Kunst auch schafft. Und das gibt natürlich ein Selbstbewusstsein und eine Identität, die man über die Kultur da weitergeben kann. Dass sie natürlich dann auch sehen, dass sie damit mit anderen kommunizieren können und dass das für die Gemeinschaft auch einen wirklich positiven Effekt hat. Das ist dann der zweite Schritt. Also als erstes merkt man irgendwie so, wie kann man jetzt da gerade jungen Menschen über die Kultur etwas geben, wo sie dann auch irgendwie wachsen. Und im zweiten dann zu sehen, wie sie gemeinsam einfach dann den nächsten Schritt machen können und auch gemeinsam vielleicht was auf die Bühne bringen können. Und vielleicht das dann im dritten Schritt auch unabhängig, wer jetzt der andere ist, mit dem man das auf die Bühne bringt. Also vielleicht aus einer anderen Kultur, aus einem anderen Land.
Das Theater ist ja per se Diskursort. Das heißt, das, was wir jetzt in den Jugendprojekten, ich rede jetzt zum Beispiel von den Jugendprojekten, was wir dort auf die Bühne bringen, wird ja zuerst gemeinsam erarbeitet. Und dieser Prozess ist ein Prozess mit hoher Diversität, wo die Jugendlichen auch sehen, die Trennlinien gehen manchmal vielleicht nicht entlang der sonst gewohnten Unterscheidungskriterien. Das ist schon mal oft einmal spannend. Männer, Frauen, jung, alt, migrantisch, nicht migrantisch, Hauptschule, Mittelschule, Gymnasium. Es kann sein, dass sich da einfach Grenzen verschieben und neue Dinge auftun, neue Allianzen auftun. Das ist das Spannende und inhaltlich ist so, dass natürlich, wurscht welches Thema, es muss zuerst verhandelt werden, weil wir ja die Stücke auch mit den Jugendlichen erarbeiten und dann muss es eine Art Verarbeitung geben, das heißt aber nicht Konsens, was auf der Bühne gesagt wird. Nur die Jugendlichen, die eine bestimmte Szene spielen, die müssen mit dem schon übereinstimmen im Sinn von, die verkörpern auch eine Behauptung. Und das kann aber sein, dass dann in der nächsten Szene auch was anderes behauptet wird, wobei wir natürlich dem Diskurs einerseits verpflichtet sind, der auch auf der Bühne stattfinden darf, aber natürlich gewissen Grundregeln und das merkt man dann, ja, das wollen wir vertreten. Also der Diskurs, die Diversität und das Gemeinsame. Das Theater hat ja auch dann mehrere Ebenen. Was zwischen den Kids passiert, ist oft einmal ganz verbindend. Und was aber verhandelt wird, ist für draußen gedacht, nämlich auch Diskussionen auszulösen und durchaus auch Diverses gegeneinander zu stellen.
Und Diversität auch aushalten und akzeptieren zu können. Ja. Dann. Wir haben uns ja zu Weihnachten mit Arlecchini aus Juglares getroffen und mit dir, Brigitte. Und da gab es einen spannenden Punkt, wo ihr euch sehr einig wart beide, dass euch das sehr wichtig ist, auch in der Arbeit mit Laiengruppen, dass das wirklich künstlerisch hochwertig ist. Das fand ich sehr wichtig, diesen Punkt.
Ja.
Ja,
ja, ja, ganz kurz. Ja, natürlich, weil gute Kunst ist gute Kunst und die braucht Voraussetzungen, Zugänge, Umsetzungen, Fokus. Das heißt, uns begleitet in unseren Projekten nicht so sehr, wie jetzt in der Schule, was leistet jetzt die einzelne Person oder wie entwickelt sich jetzt die einzelne Person, oder wir halten auch keine langen Diskurse über Konflikte, sondern es hat eine dritte Ebene, es hat ein Ziel, wir wollen etwas Haltbares erzählen, wir wollen ein ästhetisch anspruchsvolles Stück machen, das einem Diskurs standhält und dem man ansieht, dass da was dahinter ist, und wie es dem Einzelnen dann geht, wird irgendwann zur Nebensache, weil das nicht haltbar ist, weil der Fokus vom Einzelnen, wie bist du drauf und wie bewährst du dich und hast du jetzt eine gute Note, hingeht darauf, wir machen gemeinsam ein Werk, und da muss jede und jeder einfach beitragen, kann natürlich auch, weil das eh jede und jeder auch kann, und dieses Werk lobt dann den Meister und nicht, ob jetzt das einzelne Kind ganz brav war. Also wie der Weg dorthin ist und wie sich die Entwicklung beim Jugendlichen zeigt, das ist seine persönliche Angelegenheit. Mhm. So.
Danke.
Ich glaube, Ansprüche stellen hat auch immer was zu tun mit jemanden ernst nehmen. Ich denke, also wenn wir auch sagen, wir wollen jetzt wirklich das professionell durchziehen, dann sorgt das auch für eine gewisse Haltung und den Anspruch an sich selbst und ja, wirklich auch ernst nehmen aller Beteiligten. Also sowohl das Publikum und jetzt eben nicht hingehen, egal von welcher Seite, wer zu wem kommt oder wer gemeinsam was macht, sagen, naja, für die reicht das ja. Also ich glaube, das ist das Beleidigendste, dass man irgendwie so tun kann, sondern wirklich ernst zu nehmen, die Ansprüche, die man dem Publikum stellt, natürlich auch an sich stellen, aber man darf sein Publikum und seine Kollegen auf der Bühne nie unterschätzen. Ich glaube, das ist schon für manchen Künstler einfach auf den Kopf gefallen. Also gerade junges Publikum darf man nie unterschätzen. Ich glaube, das ist das härteste und kritischste Publikum, weil man da ja keine Höflichkeit erwarten kann, sondern man direkte Emotionen zurückbekommt. Das kann sehr, sehr schön sein. Aber wenn man meint, man kann jetzt hier irgendetwas vorsetzen und das reicht aus, oder man meint, man überfordert selten. Also ich denke, dass auf irgendeiner Ebene kommt es immer rüber und wird auch so wahrgenommen.
Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, was ihr sagt, eben das Ernstnehmen auch von den Personen als Künstlerinnen und ihnen zutrauen, dass sie was Tolles auf die Bühne bringen. Es wird sehr oft kritisiert, jetzt so in den letzten Jahren sind viele Projekte entstanden mit geflüchteten Menschen, und dass das oft so ein bisschen eine Alibi-Geschichte ist, auch so, wir haben jetzt halt auch unseren Geflüchteten im Stück oder der erzählt seine Geschichte und sind super politisch und ja, integrieren Geflüchtete, aber nehmen sie nicht wirklich ernst oder integrieren sie nicht wirklich. Also sie haben dann oft nicht die Macht mitzubestimmen, was passiert auf der Bühne zum Beispiel. Erlebt sie das auch oder wie kann man dem...
Ja, das mit dem Ansprüche stellen, auch die haben ihr Recht wirklich, dass die Kultur schaffen sie voll und ganz ernst nehmen. Und es geht hier nicht darum, dass wir jetzt da hingehen und sagen, so, wir machen jetzt Theater und wir tun euch was Gutes, sondern dass man wirklich zuhören muss, sich die Zeit nehmen muss zu schauen, wo sind die Bedürfnisse, was soll hier wirklich ausgedrückt werden. Wie können wir gemeinsam etwas entwickeln? Wie können wir gemeinsam jetzt andere Wege aufzeigen? Oder es muss ja wirklich oft erst entwickelt werden. Das steht am Anfang nicht fest. Und das ist ein Prozess, auf den muss man sich einlassen. Da muss man sich die Zeit dafür nehmen, eben auch den Mut dazu haben. Da gehören sehr viele Elemente dazu. Aber da muss man schon als Kulturschaffender wirklich sehr, sehr bereit zu allem und sehr offen hineingehen. Gerade, glaube ich, wenn jetzt Menschen zu uns kommen. Also dass man wirklich ernsthaft versucht, das auch aufzunehmen und umzusetzen. Und dann, glaube ich, wird es künstlerisch auch spannend.
Wir haben noch aus in einem Stück noch nie von Flüchtlingen ihre Fluchtgeschichten erzählen lassen, weil das ist ein Teil der Identität und nicht die bestimmende Identität. Und das ist ja auch die Identität, die die meisten die ich kenne seit 15 Jahren, irgendwann auch bitte wieder ablegen wollen. Sie waren davor nicht Flüchtlinge und sie möchten auch irgendwann wieder aus diesem Status rauskommen und sie möchten nicht immer ihre, wie auch immer, gebauten, konstruierten, schwierigen Geschichten erzählen. Das sind sie nicht alleine, das ist nicht alleine ihre Identität. Das ist mir ganz wichtig und deswegen schauen wir auch immer, dass es andere Wege gibt, mit Flüchtlingen zu arbeiten. Und vielleicht auch das, über diese Arbeit mit Geflüchteten kommen natürlich auch ganz viele Fragen an mich als Künstlerin, an uns alle als Künstlerinnen, von Authentizität, Legitimität. Warum machen wir was? Warum wollen wir welches? Und wie wollen wir das erreichen? Ja, ihr habt es ja so gut und warum wollt ihr denn das machen? Und was wollt ihr denn damit erzählen? Also ich sehe meine gute Schule auch, sich selbst zu hinterfragen, was will ich denn für eine Geschichte erzählen? Warum? Was ist denn mein Antrieb und was ist denn meine Herangehensweise? Und dieses wirklich auch müssen, sich definieren müssen und den eigenen Anspruch und vor allem auch die eigene Herangehensweise nochmal zu überprüfen, das ist immer gut. Das ist immer sehr lehrreich und gut. Und wenn es uns gelingt, was uns mit vielen Kämpfen und auch dann gelingt, dann bleibt auch für beide Seiten was. Also mit so gut wie allen früheren Flüchtlingen von uns, mit denen wir gearbeitet haben, vor allem auch mit den Leuten aus Nigeria, sind wir immer noch total befreundet. Wir wissen, wie es denen geht. Wir haben mit denen immer Kontakt und das ist Teil unseres normalen Lebens geworden. Bereichert mein Leben ungemein. Bis auf das, dass die zwei jetzt noch unverlässlich waren, sind wir mit denen auch sonst noch in gutem Kontakt und über lange, lange Zeit, weil wir da gemerkt haben, gemeinsam versucht man auch was. Also die Rolle muss man auch neu definieren und da gibt es ja auch zu diesen ganzen Fragen von vielen, vielen Künstlerinnen an Werfungen oder auch Anfragen an den traditionellen Kunst- und Kulturbetrieb. Wie ist denn das im Landestheater mit der Hierarchie? Wie ist denn das in traditionellen Kunst- und Kultureinrichtungen mit diesen ganzen hierarchischen Sachen, mit diesen ganzen, was wird denn dort gespielt? Warum werden dort, warum sind Frauen keine Intendantinnen? Warum werden keine Stücke von Autorinnen gespielt und so weiter? Also diese ganzen Fragen an Hierarchien oder eingefahrene Strukturen in der Kunst und Kultur, die kann man auch hinterfragen, weil Produktionsbedingungen natürlich auch mit dem zu tun haben, wie die Kunst vielleicht dann aussieht.
Und Kunst und Kultur bleibt eingebettet in unser Gesellschaftssystem, in das wie unsere Gesellschaft funktioniert und die ist nun einmal male, white. So, ja, also es wäre ein Wunder, wenn die Institutionen nicht so ausschauen würden, heißt nicht, dass man sich kritisieren soll. Aber genau, das spiegelt sich natürlich auf allen Ebenen wieder. Ich würde jetzt mal in Richtung Publikum schauen, was es für Fragen, Kommentare gibt. Und das habe ich am Anfang vergessen, wenn ihr noch überlegt. Es gibt einen Newsletter für die neue Spielräume-Reihe. Wir haben ja einmal im Monat eine Veranstaltung. Wer da noch nicht drauf ist, kann sich bitte gerne eintragen. Na gut, bevor wir wirklich in die Kantine rüberwechseln, würde ich noch gerne eine kurze Abschlussrunde machen, euch die Gelegenheit geben, auch noch zu sagen, wenn euch noch was auf dem Herzen brennt. Und weil du gerade gesagt hast, was ist uns eigentlich wichtiger, das gut zu schauen, was ist uns wichtig, so auch noch als Abschlussfrage, was ist euch wichtig und was ist auch eure Motivation, Kunst zu machen und das zu machen, was ihr macht, was treibt euch, was...
Also ich weiß, ich gehöre zu den glücklich Unglücklichen, die irgendwie nicht anders können. Also die Frage hat sich mir nicht gestellt. Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, was anderes machen zu wollen. Mhm. Und bin eigentlich auch, wenn es hin und wieder mal schwierig ist, ich denke mir, wo ist es das nicht, ja? Eigentlich jeden Tag ergibt sich eine andere Motivation oder eben aus dem Menschen heraus, sei es im Publikum, sei es mit den Künstlern, mit denen man arbeiten darf. Man entdeckt immer was Neues. Wenn ich mir was wünschen könnte, ist einfach, dass ich diese Neugier halte bei denen, die es die Kunst, wenn man so will, produzieren und bei denen, die zuhören. Und genau dann könnte sich, glaube ich, in all diesem Interkulturellen, in all dieser Diversität, von der wir jetzt gesprochen haben, die ganze Zeit einfach auch so unglaublich Spannendes, Schönes, Interessantes entwickeln und weiterentwickeln. Und ja, auf das hoffe ich, das wäre mir wichtig.
Ich war mit 16 schon ein rebellischer Geist, das war 1976 und 1976 hat diese Welt da viel schlimmer ausgesehen. Alle, die das vielleicht noch nicht erlebt haben, die können versichert sein von uns, dass die Welt 1976 in Vorarlberg so war, dass von euch niemand gern da gelebt hätte. Und mir war klar, also so möchte ich das nicht haben und ich war dort schon ewig rebellisch. Und habe gemerkt, dass die Kunst ein Ort ist, wo ich das auch einbringen kann. Und das hat sicher mein Leben bislang bestimmt und tut es auch weiter. Und wenn ich dann mit jungen Leuten arbeite oder auch im Bildungskontext, merke ich, es geht mir vor allem auch um dieses Weitertragen von dem rebellischen Gedanken. Es ist nicht alles gut um uns herum und man muss sich nicht in sein Schneckenhaus zurückziehen. Es gibt auch andere Wege.
Dankeschön. Das waren schöne Schlusswörter. Also seid rebellisch, seid aufmerksam, gerade in Zeiten wie diesen, wobei, wenn 76 noch schlimmer war, können wir uns jetzt zurücklehnen. Oder? Ja, und seht auch das Positive. Ganz wichtig, nicht verzweifeln oder demotivieren lassen von allem Negativen. Finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Satz, den ich mir gerne mitnehme von heute. Ja, vielen herzlichen Dank an euch beide. Vielen Dank an euch alle für die Beiträge, für das Zuhören.
Am Schluss glaube ich, sehen, dass, wenn ich euch jetzt anschaue, dann sage ich, Qualität bedeutet mehr als Quantität.
Und die Frauenquote stimmt auch.
Ja, ja.
Und dasselbe gilt fürs Publikum. Ja. Qualität vor Quantität. Ja.